Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute mit, ich würde sagen, dem legendären Marco Jäkel. Head of Product Sustainability bei Rossmann, sitzt in Hamburg, lächelt, hat eine Brille auf und
sitzt in Hannover. In Hannover sitzt er.
Oh Gott, Entschuldigung, so fangen wir schon an mit Fake News hier, aber Marco, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, freut mich, dass ich hier sein darf. Oh Gott. Und legendär würde ich mal in Frage stellen, das
Let's see about that one. Um da direkt mit dem Legendary einzufangen, ja. Du hast mal Biologie studiert, bist aber dann ins Epizentrum der Nachhaltigkeit nach Lüneburg. Also ich verorte dich jetzt einfach mal nach Norddeutschland. Ich lösche mal Hamburg, Lüneburg. Wie kommt man vom Bio nach Lüni? Was ist da passiert?
Ja, also Biologie habe ich studiert, weil ich das in der Schule eigentlich ganz interessant fand und habe dann die Vorstellung gehabt, dass das genauso interessant weitergeht, wenn ich das studiere. Das war auch lange Zeit so, bis zu meiner Bachelorarbeit, denn da musste ich Tierversuche machen. Das habe ich dann leider erst erfahren, als ich dann schon in der Bachelorarbeit gewesen bin. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich das mal in Frage gestellt habe, ob ich das weitermachen möchte. Habe das dann irgendwie trotzdem zu Ende gemacht, damit ich dann natürlich einen Bachelor habe. Habe mich dann aber irgendwie gefragt, ob ich das weitermachen möchte. Und offensichtlich mochte ich das nicht mehr weitermachen. Und habe dann glücklicherweise die Leuphana-Uni entdeckt in Lüneburg, die sich intensivst mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das passte dann ganz gut, weil da geht es dann nicht um Tierversuche, sondern explizit eben genau nicht darum. Das war eine sehr gute Entscheidung. Die Uni ist total cool, kann ich auch sehr empfehlen, kann ich auch Werbung für machen. Das wissen wahrscheinlich einige, die sich diesen Podcast hier anhören, dass diese Uni ganz gut ist. Und so bin ich da hingekommen. Eigentlich über einen sehr unangenehmen Zwischenfall, der aber dann dazu geführt hat, dass ich mich jetzt in einem Feld bewege, was ich ziemlich gut finde. Ja.
Das glaube ich. Ich durfte auch schon ein paar Mal in Lüneburg anwesend sein. Ihr seid ja auch wirklich, also das muss man an der Stelle sagen, ein brutales Netzwerk einfach.
Ja.
Ich habe auch schon ein paar Mal auf das Preisschild und den Anmeldebutton hat mein Finger schon geschwirrt. Also das, ich kann es nachvollziehen, das ist eine wirklich starke Uni. Hat ja auch wirklich eine lange Historie in dem Bereich. Aber ich sag mal, der Sprung dann aus Lüneburg raus, dann warst du ja bei einem Lebensmittel- und Getränkehändler, hast deine Abschlussarbeit geschrieben, warst dann noch 2 Jahre und bist dann zu Rossmann. Das ist aber, ich sag mal, wir haben es gerade schon mal, ne, wenn, ich sag mal, man Fruchtsäfte macht und sowas, ja, oder Lebensmittel, musst du mir ein bisschen Einblick geben, aber was ihr da gemacht habt. Und dann in den Handel, die Supply Chain bisschen oder die Wertschöpfungskette ein bisschen untergerutscht oder links gerutscht, das ist nochmal ein anderer Sprung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Döhler, wie du hast ja gesagt, habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Die machen Lebensmittel und Getränke. Also die sind sehr nah am Rohstoff eigentlich. Also viel weiter vorne in der Lieferkette und Wertschöpfungskette. Da habe ich dann irgendwie auch verstanden, dass meistens die Nachhaltigkeitsmusik in der Lieferkette spielt. Und zwar am Ursprung. Von daher war das total gut, dass ich die Erfahrung da gemacht habe. Da war ich aber auch im Corporate Sustainability Bereich tätig. Und ich habe da mich um das große Ganze gekümmert, aber insbesondere aber auch um das Rohstoffthema. Und jetzt bin ich im Einzelhandel gelandet, genau, sehr viel weiter vorne in der Wertschöpfungskette und sehr viel näher am Kunden auch. Und konzentriere mich hier, oder wir als Team konzentrieren uns hier genau auf die Produktnachhaltigkeit, also spezifisch wirklich die Produkte, die im Regal stehen, insbesondere unsere Eigenmarken, weil wir da den größten Hebel haben. Und das ist ein Unterschied, klar. Das sind viel, viel mehr Themen. Ja, wir haben, weiß ich nicht, vom Kehrblech bis zum Bio-Lebensmittel alles im Regal. Das sind ganz viele Nachhaltigkeitsherausforderungen, die da kommen. Und die sind deutlich vielfältiger als das, was ich vorher bei Döhler gemacht habe. Das macht es auch sehr viel spannender, auf jeden Fall. Und kein Tag gleicht irgendwie dem anderen, weil es immer irgendwie Themen gibt, die einen Tag vorher noch nicht aufgetaucht sind. aber als Händler stehen wir natürlich auch deutlich mehr im Rampenlicht. Ne? Also das ist einerseits gut und eine Chance, sich da gut zu profilieren. Andererseits wird man aber auch genau beobachtet, was man so tut und wie man Dinge tut. Und das ist so der größte Unterschied, glaube ich. Für mich war es aber ein sehr, sehr guter Schritt, weil die Vielfältigkeit da einfach nochmal deutlich mehr gegeben ist. Ja.
Ja, klar, du hast auch mit Lebensmittel, auch mit.
Genau.
Also mit, ja. Ist ja die Bandbreite. Ich meine, kannst du sagen, wie viele Produkte ihr bei euch im Regal habt?
Grob, also, ich kann es dir sagen, für Eigenmarke sind wir so zwischen 5.500 bis 6.000 tatsächlich. Oh, das ist schon relativ viel und ja. Da haben wir die ganzen Markenprodukte noch gar nicht mit betrachtet. Ne? Also das,
ja, klar.
Das ist schon eine ganze Menge, sag ich mal. Ja. Und durch die Bank weg von also alles Mögliche, Kosmetik, Lebensmittel, ja, bis zum Toaster, ja, quasi.
Ja, eigentlich alles außer frisch. Ne? Ihr habt ja keine,
ja, genau,
keinen
genau.
Apfel, keine Birne, aber alles andere.
Korrekt, genau. So kann man das eigentlich ganz gut beschreiben, genau.
Abgefahren. Ja. Du bist jetzt seit 2019 bei Rossmann. Da bist ja schon jetzt ein bisschen länger. Das sind jetzt fast 7 Jahre, oder? Das sind schon 7 Jahre. Ich habe es dir schon im Briefing gesagt, ich will dein stolzesten Moment, ich weiß, dass deine Augen manchmal funkeln. Den Moment hätte ich gerne. Was ist so, wo du sagst, hey, da haben wir richtig was, da haben wir was gepackt, so. Ja,
also da gibt es einige Momente, die irgendwie stolz machen, aber so der stolzeste Moment, oder eigentlich ist es gar kein Moment, sondern eher eine Entwicklung, ist eigentlich zu sehen, wie sich dieses Thema in Summe entwickelt hat in den letzten Jahren. Das hat sich, bevor ich da angekommen bin, schon entwickelt, aber natürlich kriege ich es mit, seitdem ich dort bin. Und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, insbesondere auch, was so die Eigenmarkennachhaltigkeit anbelangt. Als ich anfing, das weiß ich noch, da habe ich noch im Qualitätsmanagement angefangen. Da gab es noch gar keine eigene Nachhaltigkeitsabteilung und wir waren für das Thema Nachhaltigkeit irgendwie 1,5 Leute. Und seitdem hat sich alles sehr, sehr viel weiterentwickelt. Es ist offensichtlich eine eigene Abteilung geworden, die ich jetzt leiten darf. Die Themen sind in der Vielfalt gestiegen, die Größe des Teams ist gestiegen, die Strukturen sind gewachsen und so weiter. Und das ist halt so eine Entwicklung, die macht mich ganz stolz. Das ist immer, wenn ich darüber spreche, merke ich dann immer, ja krass, da hat sich richtig was bewegt. Wenn ich, aber ich denke dann, also da denkt man halt nur darüber nach, wenn man darüber mal spricht. Man sieht das gar nicht so richtig dann am Ende. Ne? Das muss man sich vielleicht auch mal vor Augen führen. Und es ist natürlich gut, dass uns dann auch so viel Vertrauen entgegengebracht wird, dass wir die Dinge so entwickeln dürfen, wie wir sie entwickeln. Und da bin ich ziemlich stolz drauf, natürlich auch auf das Team, was ich habe, weil ohne das Team würde das natürlich alles nicht funktionieren. Klar, das ist so. Was ich aber ganz besonders gut finde und worauf ich auch stolz bin, beziehungsweise was ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass wir einen ziemlich guten Draht in die Geschäftsführung haben immer. Dass die Wege da sehr kurz sind, dass wir wirklich tiefgehende fachliche Diskussionen führen zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist für mich nicht selbstverständlich, das weiß ich zu schätzen. Das ist auch gut so, weil ganz oft macht es auch Sinn, Dinge top-down zu entscheiden, gerade wenn es um Nachhaltigkeitsthemen geht. Und da ist es immer gut, wenn man direkt mit der Geschäftsführung darüber spricht, logischerweise. Ja. Das motiviert dann am Ende auch. Ne? Das ist natürlich total gut und am Ende auch wertschätzend, dass wir mit denen darüber sprechen können. Klar, ja, das ist so das, was mich ja besonders stolz macht, dass das auch funktioniert. Ne? Genau.
Und man muss ja wirklich sagen, gerade in diesen wilden Zeiten ist das keine Selbstverständlichkeit.
Nee, genau.
Also, und auch, du kannst ja auch mit jemandem über Nachhaltigkeit reden, dann fängt er an und sagt Baumknuddler und sonst was. Oder du redest über SBTI-Indikatoren und sag mal, habt ihr S3-Dings? Sagst du mir, du denkst so, wow. Also, ich arbeite ja mit Haufe zusammen, wir machen diesen Podcast zusammen und ich saß mal mit der CEO zusammen und ich dachte, wir reden ein bisschen über Nachhaltigkeit. Ich wurde da gechallenged. Das war wirklich, wo du sagst, so, wow, was ist denn hier los? Und das ist, deshalb kann ich das nachvollziehen. Das macht richtig Spaß, wenn du dann nicht mehr bei Null anfängst, sondern eigentlich schon 3 Schritte weiter denkst und sagst, okay, wie können wir das wirklich? Und dann auch, wenn du selber sagst, ne, die Veränderung, das Team zieht mit. Das merkt man ja auch. Und das ist auch so ein bisschen meine Frage, weil ich rede ja viel mit Handelsorganisationen, vor allem Lebensmittel, das sind doch die mit den Äpfeln, ja. Jeder, und ich merke das ja auch bei euch und eurer Szene, ich sag mal auch und die Marktbegleiter, die da draußen, ihr treibt das Thema. Es ist ja nicht so, dass ihr sagt, wir machen da so busy mit, weil der Konsument will's. Ich würde sogar behaupten, und das hat mir einige gesagt im Bereich Outdoor, Kleidung und sowas, der Konsument sieht's, wertschätzt, zahlt's aber gar nicht. Ne? Also es gibt andere Gründe, warum man sowas macht, ja. Mhm. Und in der Supply-Schaltung des Lebensmittel-Einzelhandels habe ich mal mit einer Brauerei gesprochen, die sagt, ey, die gehen uns so auf den Keks. Die treiben uns vor uns her, weil die wollen plötzlich Sachen haben. Also es ist auch nicht so, dass es man's bisschen macht, sondern sehr, sehr aktiv. Und das erlebe ich ja auch von dir, deshalb wollte ich auch dieses Gespräch suchen. Aber warum treibt ihr das? Der Konsument, ich will nicht sagen, er will's nicht, aber vielleicht will er es nicht. Ne? Wo ist der, wo kommt das her?
Ja, also das kann ich total nachvollziehen, diese Sichtweise auf jeden Fall. Und du hast gerade gesagt, der Kunde ist vielleicht nicht bereit, das zu zahlen. Das ist immer schwierig, das wirklich nachzuweisen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ja, das, das fällt uns natürlich auch irgendwie schwer, das irgendwie zu greifen. Und am Ende kann man, glaube ich, auch nicht bestreiten, dass der Preis natürlich gerade in den jetzigen Zeiten für die Kundinnen und Kunden total wichtig ist. Ja, Inflation, multiple Krisen, da gibt es irgendwie andere Dinge, die im Fokus stehen. Und vielleicht ist das Thema Nachhaltigkeit auch nicht mehr so transparent, beziehungsweise so auf dem Tableau, wie es vielleicht nochmal nach den Corona-Jahren war oder in der Corona-Zeit war. Da war ja irgendwie, haben auf einmal dann doch wieder einige über Nachhaltigkeit gesprochen, weil man verstanden hat, dass Lieferketten vielleicht ein bisschen verletzlich sind bei gewissen Themen. Das kann man ja einfach nicht abstreiten, ne? Aber am Ende machen wir das trotzdem. Du hast es ja richtigerweise gesagt, oder der Handel macht das trotzdem, weil, und das kann ich jetzt bei uns sagen, wir machen das auch, weil wir es wollen und weil wir es irgendwie auch ein Stück weit müssen, weil das irgendwie auch eine Investition mit in so eine Zukunftsfähigkeit oder in die Unternehmensresilienz ist. Ja, also ne, wir wollen natürlich auch weiterhin Produkte im Regal haben, die bestimmte Rohstoffe haben, die vielleicht kritisch im Sinne von Nachhaltigkeitsthemen sind. Weiß nicht, Beispiel recycelte Rohstoffe in Verpackungen. Also da macht Sinn, sich jetzt schon mit Kreisläufen zu beschäftigen, weil die Ressourcen sind endlich. Und ich will ja in ein paar Jahrzehnten oder ich glaube, es dauert nicht mal mehr Jahrzehnte, in ein paar Jahren natürlich noch Produkte im Regal stehen haben, die diese Rohstoffe haben. Oder kritische Rohstoffe wie Kakao oder Kaffee oder sowas. Die sind vom Klimawandel betroffen. Da steigt der Preis auch aufgrund des Klimawandels oder des Effekts des Klimawandels. Und dann macht es Sinn, sich aus Nachhaltigkeitssicht damit zu beschäftigen, weil es am Ende auch einen Einfluss darauf hat, wie viel und ob wir damit noch Geld verdienen. Ja, das macht aus der Sicht natürlich total Sinn. Und gerade macht es bei Eigenmarken Sinn, weil wir da den größten Einfluss haben und da auch einfach mitbestimmen können, dass am Ende irgendwie dann vielleicht auch einen Einfluss auf das Geschäftsmodell hat. Ich weiß, man kann so ein Business Case für Nachhaltigkeit ist immer schwierig zu berechnen, gerade mit der Langfristigkeit, die es vielleicht manchmal mit sich bringt in diesen Zyklen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es das tut und dass es Sinn macht, sich mit diesen Impact-Themen zu beschäftigen und da auch irgendwie Innovation zu machen. Ne? So sehen wir das. Und so sieht das, glaube ich, auch nicht, das sehen nicht nur wir so, das sehen auch andere Handelsunternehmen so, die haben vielleicht andere Themen, die dann mehr im Fokus stehen als bei uns.
Ne? Ja, und das finde ich halt so beeindruckend. Ne? Das hatten wir auch im Vorgespräch und ich darf ich auch sagen, diese Frage, warum macht ihr das, das war so, als hätte ich so ein Affront so nach dem Motto, wieso, natürlich machen wir das. Also, ich merkte auch, es war gar keine Frage, ob, sondern nur wie. Und das finde ich total spannend. Und das sehe ich bei dir, das sehe ich bei vielen, vielen anderen, gerade im Handel. Und ich muss sagen, es verwirrt mich, weil die Hauptzielgruppe, der Kunde, der Endkonsument, ne, hat vielleicht eine andere Wahrnehmung, andere Themen und sonst was. Und es ist nicht der Hauptdruck, sondern der Hauptdruck ist die Haltung, die Organisation, die Geschäftsleitung, was auch immer dahinter steht. Das ist das, was ich jetzt, ich sag mal, nicht nur bei euch, sondern auch im gesamten Ökosystem des Handels einfach gerade mitkriege. Und das ist ja auch das, wo so eine neue Rolle auftaucht. Man hat ja dann auch, man nimmt über selber Verantwortung, aber man überträgt den Druck ja auch in seine Supply Chain, aber auch teilweise auch auf den Konsumenten. Also Druck jetzt nicht so. Haupt ist natürlich die Zulieferung. Seht ihr diese Rolle selber? Habt ihr mal eine interne Diskussion gesagt, hey Leute, wir treiben dieses Thema. Wir schubsen das. Wir sind Teil dieser Nachhaltigkeit oder Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit. Sind wir? Gab es diese Diskussion? Versteht ihr diese Rolle oder ist das jetzt so, du sagst, das ist einfach normal, das machen wir einfach?
Also natürlich treiben wir das. Ich habe es ja gesagt, weil wir es irgendwie wollen. Und das hat sich jetzt auch nicht, weiß ich nicht, hat sich in den letzten Jahren irgendwie nicht geändert. Also unsere Rolle hat sich nicht geändert, auch nicht durch irgendwie, keine Ahnung, durch die EU, die Gesetze macht und mal wieder zurücknimmt und dann wieder macht und dann wieder zurücknimmt. Ja. Das hat sich nicht geändert. Also wir machen die Themen immer noch genauso, wie wir sie vorher auch machen, weil wir davon überzeugt sind, weil sie Impact haben. Aber das ist jetzt für uns keine fundamentale neue Rolle. Ja, das machen wir aus Eigenmotivation. Das machen auch nicht nur wir aus Eigenmotivation im Nachhaltigkeitsteam. Das macht glücklicherweise das Unternehmen auch aus Eigenmotivation. Und wir suchen eigentlich immer Themen, wo wir Impact haben. Es ist nur manchmal schwer, das zu definieren oder zu verstehen, wo wir wirklich Impact haben. Ja, da führen wir auch viele Diskussionen drüber, weil wir natürlich dort aktiv werden wollen und auch am Ende dort ja Geld investieren. Weil Nachhaltigkeit, machen wir uns nichts vor, es kostet auch Geld, logischerweise. Natürlich wollen wir das dort investieren, wo es den größten Einfluss hat. Ne? Einerseits für uns, weil wir damit, weiß ich nicht, resiliente Lieferketten zum Beispiel haben und andererseits, dass wir auch vor Ort Impact haben, dass es den Menschen vor Ort in der Lieferkette beispielsweise besser geht, ja. Genau. Ja. Also, aber das hat sich jetzt nicht geändert durch Omnibusse, ja, oder durch keine Ahnung was. Das ist eh schwierig, das ganze Thema
hochzuhalten,
trotz des ganzen politischen Hin und Hers, ne?
Ja, du, das hat ja bei, also deshalb bin ich ja so froh und deshalb habe ich auch das Gespräch mit dir gesucht, weil ich weiß, dass du tiefe Insights hast, aber auch ein. Bei euch hat sich wenig verändert. Bei vielen hat sich da drastisch was geändert. Die Haltung, die Veränderung. Manchmal zum Positiven. Wir sehen auch gerade, wir machen ja quartalsweise Forschung. Es dreht sich gerade. Die Stimmung ins Positivere. Meine Hypothese ist aber, die noch da sind, dürfen mehr. Weil es sind ja gerade viele, die gibt es gar nicht mehr in der Rolle.
Also ich kann das auch verstehen, weil das ist wirklich, das ist jetzt meine persönliche Meinung auch zu diesen ganzen Diskussionen um diese Omnibus-Geschichten, das ist halt auch ermüdend, ja, also ja, das verstehe ich auch, also der Green Deal ist richtig, da müssen wir sich drüber unterhalten und das ist auch, die Themen darin sind total richtig, aber dieses Hin und Her, bestes Beispiel bei der Entwaldungsverordnung, dann gilt sie, dann vielleicht wieder nicht, dann doch wieder, dann anders und also wir investieren als Unternehmen dort auch Geld, das kostet Geld, wir beschäftigen Leute und es ist halt einfach ein Hin und Her. Ne? Das ist, man beschäftigt sich irgendwie viel zu sehr mit sich selbst als mit den eigentlichen Themen. Ja, das ist leider auch manchmal. Deshalb kann ich das verstehen auch, dass das zu einer Ermüdung führt auch bei den Unternehmen. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, dass wir trotz dieses Hin und Hers eher darauf gucken, wo haben wir Impact. Und natürlich machen wir die Gesetze, ist ja gar kein, also da müssen wir nicht drüber sprechen. Wir machen die auch gut. Ja. Aber wir haben immer noch die Blickweise, was bringt uns das als Unternehmen eigentlich am meisten?
Ja. Genau. Und das ist ja auch das, was unser Hauptfokus dieses Gesprächs ist, ist eher, wie geht ihr eigentlich einen Schritt weiter? Was heißt eigentlich? Ja. Ich nehme das Wort eigentlich mal raus. Ihr geht einen Schritt weiter, ne? Weil ich habe ja auch gelernt, du hast im Vorgespräch gesagt, und da haben die Augen ein bisschen gefunkelt und ich habe noch nie bei jemandem bei recyceltem Plastik die Augen gefunkelt sehen, aber bei einem Leiter Nachhaltigkeit für Eigenmarken, ich glaube, das ist ein Thema bei euch. Ja,
ja nicht unwesentlich.
Ihr seid ja weit über Durchschnitt. Das ist ja dann nicht, dass ihr sagt, ja komm, hier, sieh mal, bisschen compliant. Ja, hier, was ist die richtige? Okay, genau getroffen. Sondern ihr seid weit drüber.
Ja.
Wie habt ihr das hinbekommen?
Also, wir sind weit drüber, genau 41% recyceltes Plastik in Verpackungen, um ganz genau zu sein. Der Durchschnitt, ich glaube, 23, das war so die letzte große Erhebung, liegt bei 15%. Also wirklich weit drüber. Und damit sind wir irgendwie auch ein echter Treiber der Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Das wissen wir sehr zu schätzen, dass wir das auch sein dürfen und können. Ja, genau, wie haben wir das geschafft? Das war irgendwie so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Ne? Also, ich rede immer über unsere Abteilung hier oder das Nachhaltigkeitsteam und was wir so irgendwie machen, aber da ist ganz entscheidend das Produktmanagement, was die Produkte macht, ja, weil wir machen die nicht. Wir haben jetzt nicht jeden Tag, also wir haben auch Kontakt mit Lieferanten, klar, aber die Produktmanager, die sind halt verantwortlich für diese Produkte, vor allen Dingen natürlich für die Eigenmarkenprodukte und die setzen diese Themen am Produkt um, ja, also ohne die wären wir, also da hätten wir mit Sicherheit keine 41% erreicht, logischerweise. Das ist mal der erste Punkt. Ohne deren Engagement ginge da auch nichts. Das ist auch gewollt, weil auch die Geschäftsführung, das habe ich am Anfang ja auch gesagt, die Dinge will und auch wir mit denen zusammen verstehen, warum wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Das heißt, das machen wir halt auch. Deshalb sieht die Zahl auch so aus, wie sie aussieht. Und natürlich müssen wir das Thema auch dauerhaft bei unseren Lieferanten auf die Agenda setzen, weil die produzieren für uns unsere Produkte. Ja, Private Label ist ja, das produzieren wir nicht selbst, sondern wir haben das über Lohnhersteller, machen wir das. Und wir stressen das. Ne? Also das, wir fordern das ein, wir haben gewisse Vorgaben, die wir erfüllen wollen. Natürlich gucken wir uns die Produkte, wo wir die meisten Absätze haben, nochmal ganz, ganz genau an, weil wir da natürlich durch die Menge, die wir dann einsetzen, den größten Impact haben und so, also auch ein bisschen den strategischen Blick darauf haben. Aber das sind so, ist so ein Zusammenspiel aus ganz viel. Ja, auch hier wieder irgendwie Top-Down-Commitment, starkes Produktmanagement. Wir geben Vorgaben, wir reden mit denen mit. Forderungen bei Lieferanten sind immer ganz, ganz explizit auf dem Tisch. Und ja, das ist wichtig. Ja, und ich sage immer dazu, wir reden jetzt über recyceltes Plastik in Verpackung, also das, was wir als Rohstoff einsetzen. Das viel Wichtige, und das, oder was viel wichtiger, hört sich so wertend an, dass das, was vorher noch eigentlich noch wichtiger ist, ist, dass die Verpackungen recyclingfähig sind. Ne? Also ich muss da dran arbeiten, dass die recyclingfähig sind, damit ich am Ende auch genug Rezyklat oder recyceltes Plastik habe, was ich dann wieder in Verpackungen einsetzen kann. Ne? Also das ist total wichtig und das wird manchmal vergessen. Und deshalb ja, beschäftigen wir uns damit natürlich auch ganz, ganz besonders, neben dem ganzen Augenleuchten, was ich bei recycelten Plastik an Summe, in Summe kriege, vielleicht in den Augen.
Das die absurdesten Themen, wo die Augen leuchten.
Ja.
Und das, also das habe ich ja auch gelernt, ne? Also es ist ganz oft die Rolle, die man selber erstmal einnimmt. Ne? Mhm. Ich höre raus, ihr seid nicht die Produktabteilung, sondern ihr seid eher die Consultants, die Beratende, die.
Ja, ja, genau.
Salz in die Wunde Legerinnen.
Mhm, ja, genau.
Ist das eure Rolle oder?
Das ist unsere Rolle, genau.
Ja. Ja.
Also okay. Wir strukturieren die Dinge quasi vor. Ja, wir durchdenken die inhaltlich und ja, bauen Prozesse. Wir erklären viel, ja, logischerweise und geben quasi die Struktur weiter an unser Produktmanagement, damit die diese Themen am Produkt nur noch, und nur noch setze ich bewusst in Anführungszeichen, weil das nur noch ist eigentlich die größte Arbeit, umsetzen. Ja, das, ja. Aber wir sind, ja, wir beraten, wir erklären, wir strukturieren und kümmern uns um den inhaltlichen Kram sozusagen.
Ja, ja. Und oft ist es ja auch ein Verstehen, ne? Warum sagst du das jetzt, was du sagst? Warum agierst du so? Warum, warum schaffen wir das eigentlich noch nicht? Mhm. Und dann ist es ja so, ne, ihr seid ja echt, hast du es mir erzählt, ne? Im Tandem unterwegs, ihr seid sehr eng unterwegs, ne? Und was ich auch gelernt habe von dir, du guckst ja nicht nur ein Produkt, sondern du bist wirklich an vielen Ecken und Stellen, was es ja auch alles so interwoben ist. Mhm.
Genau.
Und so ein Produkt ist ja nicht einfach, dass du sagst, hey, mach mal, ne? Schreib mal in so eine Ausschreibung rein, wir hätten gerne mehr recyceltes Material. Mhm. Ne? Sondern, wie du selber sagst, es ist Produktdesign. Und das ist ja was ganz anderes als Einkauf.
Total. Ja, voll.
Was waren also, musstet ihr Produkte oder habt ihr konkret Produkte komplett aus dem, wie sagt man, aus dem Ursprung neu gedacht? Und was waren da so die, was hat gut funktioniert, was hat so erstmal geklemmt, aber dann doch vielleicht funktioniert?
Ja, also ist eine Mischung. Also, weil wir natürlich nicht nur ein Produkt angucken, sondern ja, im Zweifel alle, ja. Ist das natürlich irgendwie, muss man das differenziert irgendwie sehen. Bezogen auf dieses, auf das Recyclingmaterial-Beispiel, ist es tatsächlich so, dass es bei manchen Produkten ja recht einfach ist, das Material einzusetzen. Bei Duschgel zum Beispiel, da sind, das ist einfacher, weil es da gutes Material gibt. Bei Lebensmitteln zum Beispiel ist das schwieriger, weil so ein Recyclingmaterial kommt bestenfalls aus dem gelben Sack und das ist sehr verunreinigt, wenn man das dann einsetzt, egal wie gut man das aufreinigt. Und dann, jetzt wird's ein bisschen nerdy, dann migrieren bestimmte Stoffe in das Lebensmittel und verunreinigen das Lebensmittel. Das geht halt nicht. Ja, das, da haben wir dann noch Qualitätsherausforderungen. Und da ist es halt extrem schwierig, das einzusetzen. Und da sind wir auch immer noch dran. Ja, also das ist immer noch schwierig. Ja, da haben gerade auch die LEHs, also die Lebensmitteleinzelhändler, riesige Herausforderungen, weil die natürlich offensichtlich mehr Lebensmittel im Sortiment haben als wir. Ja, da haben wir das mit unseren Produktkategorien manchmal noch ein bisschen einfacher, aber das ist eigentlich so eine Mischung aus beiden. Ne? Viel, da geht es auch viel um Innovation, die wir mitmachen müssen und machen wollen. Und manchmal ist es auch einfach nur, wir setzen das Material ein, was es gibt. Das ist dann relativ einfach oder gelernt, auch von der Industrie. Genau. Also ist eigentlich immer eine Mischung aus beiden.
Und wir kommen gleich mal auf mal was Konkretes, aber ich habe zum Beispiel mit einem Lebensmitteleinzelhändler auch im Bereich Rücknahmesysteme von Eigenverpackung mal lange diskutiert. Ich habe mich noch nie gedacht, was so. Aber du hast ja teilweise auch kleine Stellschrauben, ne? Diese diskutierte Plastikverpackung um eine Gurke. Warum ist die durchsichtig und nicht schwarz? Hat einen riesen Impact danach, wie du selber sagst. Es landet irgendwo im gelben Sack, schwarz nicht so gut, weiß durchsichtig, mega, weil du das wieder irgendwie nicht in Lebensmittel, aber woanders reinkriegst. Ja, und das hat
eine
kleine Stellschraube.
Die total, so das ist genau das Ding, was ich am Anfang auch gesagt habe. Wir haben da über Rezyklateinsatz in Produktverpackung gesprochen, also das Material, was ich schon einsetze. Und das beste Beispiel ist eine schwarze Verpackung. Das ist halt extrem schlecht für das Recycling danach. Ja. Ne? Also das verunreinigt, das macht das Rezyklat danach dunkel. Und dann sieht es halt aus, als wäre es schon mal gebraucht. Ne? Das ist zum Beispiel auch bei unseren Kosmetikverpackungen ist das manchmal ein Problem, weil der Kunde sagt, er möchte eine weiße Verpackung haben, weil Kosmetik oder Körperpflege assoziiert man ja mit Reinheit. Und wenn dann die Flasche nicht weiß ist, weil Rezyklat drin ist, ist manchmal vielleicht auch nicht so gut. Ja, also das ist dann immer so das zweischneidige Schwert. Aber deshalb nochmal, es macht Sinn, sich mit der Recyclingfähigkeit zu beschäftigen, weil das eben der Grund oder die Grundlage für alles Weitere, was dann kommt, ist. Ne?
Ja. Und da musst du wirklich die ganze Wertschöpfung angucken. Ne? Du musst das Ende angucken und feststellen, okay, warum können wir, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ne? Und wir haben gestern hier ein Paket gekriegt, da ist ein Regal drin für meine Tochter, Bücherregal, schwarzes Plastik. Ich bin sofort, wo ich denke, nicht drüber nachgedacht. Ne? Und also, ich glaube, wir Nachhaltigkeitsverantwortliche sind auch, glaube ich, wirkliche Nerds. Ja,
ja, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, muss ich auch sagen. Man bewertet immer alles.
Ich würde auch sagen, ich bin ein bisschen schwierig in manchen Fällen. Ne? Die Diskussion hatte ich gestern erst. Aber lass uns mal konkret werden. Ich wollte es gestern noch besorgen. Ich war kurz vor eurer Filiale und dann musste ich doch zur Eisdiele gehen. Es tut mir wirklich leid. Du hast über einen Nachfüllbeutel geredet. Also das Produkt an sich hat ja schon einen Effekt und dann hat dieses Produkt innerhalb des Produkts auch noch Effekte. Gib mir mal der Nachfüllbeutel. Ja. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle. Er wandert in wiederverwendete Druckbehälter. Was habt ihr da gemacht? Ich will mal ein bisschen konkreter werden. Ja,
das hört sich so trivial an, so ein Nachfüllbeutel. Ja, also erstmal vielleicht, was ist das? Man kennt ja, man kauft Duschgel in einer Flasche, die nimmt man nach Hause und die ist irgendwann leer. Ja, und dann haben wir uns die Frage gestellt, so, kann man das nicht auch nachfüllen, ohne dass man jetzt eine Duschgelflasche neu kauft? So, und dann haben wir gedacht, so, ja, klar, kann man irgendwie machen, muss man halt einen Nachfüllbeutel machen. Ja, das ist ein unsexy Name, aber beschreibt eigentlich genau, was es ist. Das ist quasi ein Beutel, den man kauft, um sein Duschgel zu Hause nachzufüllen. Ne? Und das hat den Effekt, dass man irgendwie bis zu 70% Plastik im Vergleich zu dieser Duschgelflasche einsparen kann. Das ist ein riesengroßer Wert, ja, erstmal in der Einsparung. Das Problem ist aber gewesen, dass dieser Beutel, und da komme ich wieder auf dieses Recyclingfähigkeitsthema, lange Zeit gar nicht recyclingfähig war. Ja, das heißt, habe ich Material gespart, was total gut ist. Am Ende habe ich aber ein Produkt, was nicht in den Kreislauf zurückgehen kann, weil es nicht recyclingfähig ist und im Worst Case wird es verbrannt. Das heißt, der Kreislauf ist an der Stelle zu Ende. Das hat dann nichts mit echter Kreislaufwirtschaft zu tun. Ja, und da haben wir uns mit beschäftigt. Ne? Also, und ganz konkret beschäftigt, und da haben wir bestimmt auch viele graue Haare gekriegt, als wir uns damit beschäftigt haben, weil das auch alles andere als trivial ist, sich mit diesem Thema Recyclingfähigkeit zu beschäftigen. Aber wir haben es halt geschafft, jetzt oder auch schon etwas länger, das ist jetzt nicht erst seit gestern so, dass dieser Beutel, den wir jetzt haben, beispielsweise unter der Marke Isana, das ist unsere Kosmetik- oder Haut- und Körperpflegemarke, das so zu machen, dass wir Material einsparen, diese 70% zum Beispiel, und gleichzeitig aber einen recyclingfähigen Beutel haben, der am Ende auch recycelt werden kann und dann wieder zu Neuem, etwas Neuem werden kann. Ne? Und da haben wir, du hast ja gerade auch gesprochen irgendwie, also dass man sich immer alles angucken muss, den gesamten Prozess angucken muss. Und das war für uns genau dieses Learning. Ne? Also wir haben jetzt haben uns mega gefreut, weil wir irgendwie gedacht haben, geil, wir sparen jetzt irgendwie 70% Plastik ein. Dann haben wir aber so einen Monoblick auf diesen einen Wertschöpfungszyklus-Schritt gehabt und haben halt das andere irgendwie nicht uns angeguckt, genau genug. Und dann haben wir halt festgestellt, alles klar, müssen wir machen. Und es lohnt sich mal, über den Tellerrand hinaus zu blicken und mal den gesamten Lebenszyklus von so einem Produkt im Blick zu haben. Ne? Und das haben wir jetzt zum Glück geschafft. Also ja. Kaufempfehlung.
Das ist so absurd. Ich verbinde Menschen und Produkte. Ich kann zum Beispiel keinen Einkaufswagen mehr angucken, ohne an Carsten zu denken.
Carsten, ah ja.
Könntest du auch. Der hat lange Einkaufswagen nachhaltiger gemacht. Ich kann nicht. Carsten, das tut mir leid. Ich weiß, dass er regelmäßig zuhört, dass er sagt, ich kann keinen Einkaufswagen mehr. Du bist jetzt ein Nachfüllbeutel. Es tut mir leid, Marco.
Ja, es gibt Schlimmeres.
Ist das denn
okay für mich.
Dieser ist es denn, ihr habt das, ich meine, ist es ja was, ist ein Nachfüllbeutel etwas Komplexes oder ist es was Simples, sodass ihr sagen könnt, okay, wir spielen das jetzt mal durch und lernen davon und bewusst diesen Lernprozess durchzumachen, sodass wir das auf, du hast gesagt, bis zu 5000 Produkte skalieren können, weil das ist ja, wenn du diese Übung oft machst, dann wirst du ja besser, aber die 5000 Mal machen, da sitzt du noch, da ist der Nachfüllbeutel wahrscheinlich sowieso schon verrottet.
Ja, also das war komplex, klar. Ja. Das hatte ich ja gesagt, das hat uns viele graue Haare verursacht, glaube ich, weil aus so einer nicht recyclingfähigen Verpackung eine recyclingfähige Verpackung zu machen, ist auch wieder mit Innovation verbunden und mit Ausprobieren verbunden und mit viel Diskussion verbunden. Das war schon anstrengend, ja, aber am Ende hat es sich sehr gelohnt, wir haben das auch hingekriegt. Und eigentlich kann man das schon, also man kann dieses Mono, also es nennt sich Monomaterial, was man am Ende in diesem Beutel einsetzt, das kann man nicht auf alle Produkte skalieren, weil wir brauchen nicht bei allen Produkten genau diesen Case sozusagen. Ja. Aber die Grundsätzlichkeit kann man, glaube ich, skalieren, weil am Ende lohnt sich halt immer ein Blick aufs Ganze. So, und das haben wir irgendwie jetzt seit längerer Zeit glücklicherweise auch wirklich gut verstanden, dass wir immer uns alles angucken müssen. Ja, auch dieser beispielsweise so ein Monoblick auf das Thema CO2, das ist vielleicht isoliert für das Thema CO2 wichtig, aber ich vernachlässige dadurch vielleicht manchmal ganz viele andere Dinge, die ich dadurch schlechter mache. Ja, das und das macht es dann an anderen Stellen wieder schwierig. Ja, also das heißt, dieser Gesamtblick ist wichtig und das haben wir dadurch halt gelernt. Ne? Das kann man dadurch auch skalieren und jetzt ist es auch so, dass wir uns natürlich die Produkte immer in der Gesamtheit angucken. Und das macht auch Sinn, weil auch aus Produktmanagement-Sicht macht das Sinn, weil wir wollen jetzt nicht, die eine Woche kommen wir mit dem Monomaterial-Beispiel, dann fällt uns in der anderen Woche auf, ja hoppala, wir haben noch drei Sachen vergessen, dann müsst ihr nochmal anfangen. Das macht ja auch aus Produktmanagement-Sicht keinen Sinn, weil am Ende wollen die ja auch einmal was machen und nicht zehnmal was machen. Ne? Deshalb, genau. Und das kann man ganz gut skalieren, allein diese Denkweise, glaube ich, dass man sich immer alles angucken muss.
Ja. Es ging gerade mir so durch den Kopf, ne? Du machst diese Reise mit einer Gruppe, mit einem Team, mit verschiedenen Akteuren zusammen durch. Daraus nimmst du ja positive Erfahrungen, negative Erfahrungen, nimmst ja alles mit.
Ja, genau.
Und dann guckst du, glaube ich, ja auch als Gemeinschaft, als selbst wenn die eine leichte Fluktuation hat, aber irgendwie verankert sich das ja, du guckst ja Produkte ganz anders und denkst, Moment, hey, das geht doch da genauso, wie wir es damals bei dem und dem anderen Produkt gemacht haben. Ist das so? Ist das,
ja.
Dass ihr auch auf einem anderen Komplexitätsniveau mittlerweile diskutiert, oder?
Auf jeden Fall. Je mehr wir lernen, desto größer wird der Blick fürs oder kann der Blick fürs Ganze werden. Und das sehe ich auch bei uns in unserer Rolle. Also wir steuern das ja übergreifend. Und sind auch eigentlich dafür da, Synergien zu schaffen und nicht irgendwie, dass alles immer von vorne gemacht werden muss. Ne? Also das ist auch unsere Rolle. Und natürlich haben wir ähnliche Produkte im Regal, die vielleicht in unterschiedlichen Marken zu finden sind, aber trotzdem ähnlich sind. Und dann macht es natürlich Sinn, das markenunabhängig zu betrachten und gesamtheitlich das Ganze zu skalieren. Ne? Also total. Und das ist auch noch ein Teil unserer Rolle auf jeden Fall. Ja.
Und wenn du das mal in einem Satz zusammenfasst, wenn du jetzt jemand kommt an und sagt, Marco, sag mal, ich hab nur 200 Eigenmarken oder Produkte, wenn du dieser Person in einem Satz sagen würdest, pass auf, starte mal so oder betrachte das mal so, Was würdest du da jemandem an die Hand geben?
Boah, in einem Satz. Ja, das ist eine spannende Frage. Guck dir nicht nur den Anfang an, sondern achte insbesondere aufs Ende.
Geil, finde ich gut. Ohne Flachs, das ist das Learning aus der Diskussion zu den Verpackungen. Das habe ich auch gemerkt. Ja,
genau.
Es fängt immer, du musst das Ende angucken, dann verstehst du den Anfang und dann kannst du am Anfang drehen, damit es am Ende wieder besser wird. Das ist absurd.
Ja, genau. Ne?
Was ist jetzt anders, wenn du jetzt auf deinen Job guckst? Du bist jetzt seit vielen Jahren da. Du hast schon viel bewegt. Ab und zu mal funkeln bei absurden Themen. Was ist heute anders als noch vor ein paar Jahren?
Also unsere Rolle hat sich nicht geändert. Also also nicht die Rolle hat sich als solche geändert, sondern ich glaube eher so die Art und Weise, wie wir Dinge machen. Also wir sind jetzt irgendwie viel mehr, also Change Manager hört sich so groß an, das, also, ne, aber wir erklären ganz viel, wir erklären auch manchmal alles ein paar Mal unterschiedlichen Personen, ne, weil am Ende ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch durch die Gesetzesthemen, die gekommen sind, klar geworden, dass Nachhaltigkeit nicht nur isoliert in der Nachhaltigkeitsabteilung gemacht wird, sondern am Ende Kernprozesse im Unternehmen betrifft. Dahingehend hat sich auch unsere Rolle weiterentwickelt. Ne? Also wir machen jetzt, also nicht, dass wir vorher irgendwie Quatsch gemacht haben, aber die Dinge waren halt irgendwie isolierter und betrafen dann nicht alles andere mit. Ne? Und das ist eher so, das hat sich schon geändert. Also wir haben viel, viel mehr Schnittstellen auch ins Unternehmen als noch vor ein paar Jahren. Was ich persönlich oder wir als Team aber auch total gut finden, weil dann haben wir auch eine viel, viel größere Wirkung. Ne? Also das ist ja auch auf sich selbst bezogen immer. Also ich mache ja einen Job, weil ich eine Wirkung haben will und mache nicht irgendwie was, wo ich mich am Ende dann frage, warum mache ich das eigentlich? Ne? Und das ist für uns, glaube ich, auch ganz gut. Und das ist so die Änderung, die sich so ergeben hat, von eher isolierter betrachtet hin zu wir machen das größer, wir erklären viel, wir verändern viel und nehmen vor allen Dingen auch die Organisation auf der ganzen Entwicklungsreise mit. Ne? Genau.
Und schon bist du eigentlich nicht mehr Head of Product, ne? Oder Product Sustainability. Du machst, also was ich auch raushöre, Change Agent, Veränderungsmensch, ne? Größer denken, von Anfang bis Ende. Und das ist nicht eine kleine Kiste, ne?
Nee, genau, aber es macht auch Spaß, ne? Also das total. Ist klar, es ist auch herausfordernd und so, aber ich meine, wenn man die Organisation gut mitnimmt auf diesem Weg, dann funktioniert das auch. Natürlich ist das auch nicht immer alles rosig. Das muss man auch, also klar, wo ist das schon so? Aber am Ende haben wir das bisher doch immer ganz gut hingekriegt. Ne? Vor allen Dingen aber auch, und das ist auch so ein Ding, das sage ich auch immer, man muss halt erklären, warum. Ne? Also, und auch nicht nur wir im Team müssen wissen, warum wir gewisse Dinge tun, sondern vor allen Dingen auch andere müssen wissen, warum sie das tun, was sie tun. Deshalb sage ich auch immer, wir müssen das gut erklären und wir müssen es vielleicht auch ein paar Mal erklären und das ist auch okay. Das sollte uns nicht, da sollten wir kein Störgefühl für bekommen. Am Ende ist das wichtig, dass die anderen verstehen, warum wir gewisse Dinge machen sollten und warum wir der Meinung sind, dass es richtig ist.
Und so haben wir auch unsere Gespräche angefangen, ne? Auch das Warum zu verstehen, weil das hat sich ja wirklich verändert. Und was mich noch interessieren würde, weil ich glaube auch die Anforderungen ans Team, ans eigene Skillset haben sich ja über die Jahre verändert. Was sind so für dich 2, 3 Skills, wo du sagst, hey, wenn wir darauf noch mehr setzen in den nächsten Jahren, werden wir als Nachhaltigkeitsverantwortliche noch erfolgreicher werden? Was sind so die Skillsets, wo du sagst, hey, da kann ich auch was bewirken? Ja.
Wenn man sich so anguckt, was Nachhaltigkeitsmanager irgendwie so alles können müssen, zumindest wenn man sich in der Nachhaltigkeitsbubble bewegt, dann denkt man immer ganz oft, das muss eine eierlegende Wollmilchsau sein. Ich glaube aber, man kann extrem viel erreichen. Das ist aus der Erfahrung heraus, die wir jetzt gemacht haben. Wenn man sehr, sehr gute Überzeugungskraft hat, wenn man aus meiner Sicht exzellente Kommunikationsfähigkeiten aufweist, aus komplexen Dingen einfache Dinge zu erklären Und das sind eigentlich so die beiden Dinge, die für uns eigentlich am wichtigsten sind. Ne? Also das Fachliche kann man alles lernen. Man muss aber in der Lage sein, das gut rüberzubringen und quasi in der Lage sein, aus wirklich sehr, sehr komplexen Dingen das zu machen, was am Ende übersetzt gesagt im Unternehmen ankommt. Ja, und das ist so für mich so der Game Changer am Ende. Ja, das, wie gesagt, Fachliches kann man lernen. Das ist auch, und am Ende, ich will damit nicht sagen, dass es keine Experten mehr geben sollte. Da bin ich weit von weg, dass ich das sage, weil das braucht man auch. Aber am Ende sind es halt eher so die Soft Skills, die das Ganze erfolgreich machen. Ne? Genau. Und die man spannend, auch, wo ne? man auch Unternehmen dann mitnimmt, ne? Auf ja. dem Weg dahin. Ja.
Aber es ist spannend, wie sich das auch verändert hat. Ne? Jetzt ja. waren es einfach ja. 2-3 Jahre einfach, kannst du Checklisten gut ausfüllen und kannst du deine Stakeholder dazu motivieren, ja. dass deine Excel-Box gefüllt ist. Das ist ja, ein anderes total. Skill als total, ja. überzeugungskomplexe auf jeden Sachen. Fall. Das hat sich so verändert schon wieder.
Ja. Oder Klarheit auch. Ne? Also eine Klarheit in dem irgendwie zu haben, was man wie erklärt. Also und eine Klarheit zu haben in einer Unklarheit auf gesetzlicher Ebene auch ganz oft. Ne? Das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, dort eine Klarheit herzustellen, wenn eigentlich gar nichts feststeht.
Oder wie wir das ja auch schon hatten, so ein wenig, vielleicht mal so einen leichten roten Faden mal durchziehen, der eine leichte Verlässlichkeit hat. Genau. Ja. Die man ja auch selber, und das muss man ja nicht nur nach außen halten, die haben ja auch selber, und das höre ich ja auch raus, es ist eine Klarheit, es geht nicht ums Ob, es geht ums Wie. Ja.
ja.
Mhm. Und dieses Wie dann so ein bisschen, wir sind schon fast durch hier. Was beobachtest du denn so für Trends? Was passiert in deiner Bubble, wo du sagst, hey, in 5 Jahren werden wir da echt zurückblicken und sagen, wow, das passiert jetzt, ne? Sind es Inhaltsstoffe, sind es Verpackungen, sind es, was passiert in dieser Eigenmarkenwelt und dem Thema Nachhaltigkeit?
Viel. Viel auch Innovation, natürlich viel, was jetzt noch nicht irgendwie marktreif ist. Ja, also, weiß ich nicht, Palmöl-Alternativen zum Beispiel oder sowas in der Art. Ne? Das ist jetzt vielleicht alles noch nicht marktreif, aber trotzdem ist es wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Oder wir haben jetzt uns auch mal zum Beispiel mit Kakao-Alternativen beschäftigt. Weil Preise gehen durch die Decke bei Kakao vielleicht auch ein bisschen und auch aus Nachhaltigkeitssicht wird das immer schwieriger, das ganze Thema. Dann haben wir uns damit mal beschäftigt. Das sind alles so Sachen, die muss man machen. Die kann man vielleicht noch nicht groß skalieren, aber trotzdem lernt man davon viel. Was ich so ein bisschen unterschätzt sehe, wo ich aber auch noch keine Lösung übergreifend für habe sozusagen, ist eigentlich das Thema Biodiversität. Weil alle reden immer über Klimawandel, also ist ja auch verständlich. Ist immer das Erste, was man mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung bringt. Aber beim Thema Biodiversität ist es halt irgendwie noch nicht so, dass da viele Leute drüber sprechen. Ja, vielleicht auch, weil es noch ein bisschen abstrakt ist oder noch abstrakter eigentlich als der Klimawandel. Aber am Ende sind die Konsequenzen halt riesengroß. Und auch für Handelsunternehmen sind die riesengroß, weil am Ende geht es da um Rohstoffe, um natürliche Rohstoffe. Und wenn die nicht mehr da sind, habe ich auch keine Produkte mehr im Regal, die diese Rohstoffe beinhalten. Also in der Extreme gesehen, ne? Das ist alles natürlich in der Extreme so nicht, dass das resultiert darin jetzt vielleicht nicht oder nicht gleich, aber vielleicht haben wir diese Probleme in ein paar Jahren, ja. Und das sehe ich schon, dass man sich damit mehr beschäftigen muss, auch über Zertifizierungsstandards hinaus. Und das ist was, womit wir uns auch in Zukunft noch mal ein bisschen mehr beschäftigen werden, weil es am Ende auch ja einen Einfluss hat auf unsere Produkte, ne? Und auf die Rohstoffe in unseren Produkten. Und deshalb macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Aber ich habe jetzt auch noch nicht die super geile Lösung dafür, weil das halt auch sehr komplex ist. Ja, also auch für Nachhaltigkeitsexperten ist das auch schwer zu verstehen und die Wechselwirkung ist schwer zu verstehen. Aber das wird mir noch ein bisschen zu wenig betrachtet. Da müssen wir noch mal ein bisschen ran.
Es ist vielleicht, wenn ich sage, eine Warnung, aber ein sanfter Hinweis an Lieferanten, Supply Chain, sagen, Leute, wir gucken das Thema an. Ne? Wir verstehen unsere Rolle als Treibende, was hatten wir ja, ne? Ihr seid Treibende, ihr guckt euch ein Thema an, weil es einen Impact auf euch hat und damit macht ihr das zum Thema von anderen, ob sie wollen oder nicht. Ja,
ja.
Und es gibt ja viele, ne, die haben das einfach mit dem Wirtschaftsprüfer rausdiskutiert. Wenn dann der Handel sagt, ey, du, wir können auch über Delisting reden, ja, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann steigt irgendwie die Motivation. Und das ist natürlich eine spannende, positive, und wenn du sagst, hey, das ist unterschätzt, ne, wir hatten das hier auch, es ist, und ich mache jetzt bald einen Podcast zum Thema Wasser. Und ich sage, ja, aber Wasser, was, so. Aber wir alle haben, wir können ein Glas Wasser, verstehen wir alle. Das ist greifbar. Ja. Und Biodiversity ist so ungreifbar, ist so riesig, ne? Auf der Frontscheibe sind keine Mücken mehr. So, das ist aber nicht Biodiversity. Ja, das hat einen riesen Impact.
Ja, und das müssen wir auch noch besser verstehen, ne? Also das ist halt so komplex zu verstehen, wo hat man da eigentlich einen Einfluss, und da bin ich wieder dabei, wo hat man auch Impact oder wie hat man Impact, und das ist was, was wir uns auf jeden Fall nochmal etwas detaillierter angucken werden.
Ja. Das ist doch ein hervorragendes Wrap-up, Leute. We're coming! Marco, es war mir ein absolutes Fest, mit dir einfach in die Diskussion zu gehen. Ich liebe diese Gespräche. Ich sag's auch immer wieder, ich glaube, du bist auch ein Mensch, der sein Wissen sehr gerne teilt. Nicht nur zu Nachfüllbeuteln, sondern weiter darüber hinaus. Ich danke dir für dein Wissen, für dein Lächeln und das Funkeln im Auge. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Ja, vielen, vielen Dank, Alex. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.
Ich glaube, ein paar Wochen. Wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.